auf einen Mindset Coffee mit. Der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julian und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Heute ist Lukas Fütterer bei mir zu Gast. Lukas ist bei der Organisationsberatung Metaplan Senior Consultant und war vorher lange Zeit bei der Daimler AG in Managementpositionen, vor allem im Bereich der Digitalisierung tätig. Lukas hat zudem ein ganz spannendes Buch als Co-Autor mitverfasst, wo es um digitale Achtsamkeit geht. Und ich freue mich heute mit ihm ein bisschen das Spannungsfeld System versus Individuum aufzumachen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Lukas.
Ja, vielen Dank, Julian. Ich freue mich.
Lukas, wir sind ja beim Mindset Coffee Podcast. Von daher natürlich zu Beginn die ganz wichtige Frage: Bist du eher der Kaffeetrinker oder der Teetrinker?
Ja, definitiv Kaffeetrinker. Also du kannst es sehen im Bildschirm, die Hörerinnen und Hörer nicht. Ich habe eine Tasse Kaffee vor mir stehen und das ist auch für mich so ein Genussmittel, das ich morgens früh schon genieße. So ein bisschen fast schon zelebriere, aus einer Siebträgermaschine irgendwie den Kaffee dann selber zu machen, den erst zu mahlen und dann den mit dem ersten Espresso vielleicht auch noch irgendwie kurz auf dem Balkon nach draußen zu schauen, bevor dann irgendwie die Welt auf einen so auch digital manchmal über einen reinbricht und am Nachmittag dann vielleicht nochmal irgendwie ein Americano oder ein Cappuccino mit Hafermilch. Da ist auf jeden Fall viel Leidenschaft dabei.
Oh, sehr schön, das kann ich so gut nachvollziehen, weil das für mich tatsächlich der erste achtsame Moment des Tages immer, wenn in der Früh die Kaffeemaschine langsam warm ist und man sich den ersten Kaffee zieht und der Duft und dann das Aroma, ja, ist einfach immer der wunderbare Start in den Tag. Lukas, jetzt habe ich gerade schon ganz kurz erzählt, wo du heute tätig bist und so ganz kurz einen Einblick gegeben, was du bislang gemacht hast. Aber könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch einmal kurz skizzieren, wie dein Werdegang bislang war und wie du der geworden bist, der du heute bist?
Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, aber ich versuche es mal in wenigen Sätzen zu skizzieren. Du hast ja schon verraten, dass meine Leidenschaft mittlerweile für Organisationsberatung, also Arbeit an Strukturen in Organisationen ist. Und da arbeite ich mit vielen Soziologinnen und Soziologen zusammen, was für mich eine große Freude ist. Aber mein Hintergrund ist tatsächlich BWL. Ich habe mal internationale BWL studiert in Mannheim, hat dann viele Auslandsstationen dazwischen auch so eine Leidenschaft für Lateinamerika entwickelt, aber auch für die Berge hier in Europa. Ich bin sehr gerne in den Alpen unterwegs, komme aus Süddeutschland auch. Und letztendlich hat mich dann mein Weg schon sehr früh in die Automobilindustrie verschlagen, war dann lange im Einkauf unterwegs, erst für die Busse bei Daimler, dann für die Trucks, also für die großen LKW, habe da Material eingekauft, habe dann Einkaufsstrategie gemacht und bin letztendlich in die Digitalisierungsstrategie gewechselt und habe da, glaube ich, gemerkt, dass das auch so ein Thema ist, was mich nachhaltig begeistert. Wie kann man auch das Setting in einem großen Unternehmen mit 300.000 Mitarbeitenden verändern? Da ging es dann vor allem um digitale Zusammenarbeit, eine Social-Intranet-Einführung. Ich war verantwortlich mit meinen Mitarbeitenden dafür, wie kann auch Community-Management wachsen, wie kann man mit Working Out Loud vielleicht auch Rahmenbedingungen verändern, dass organisationales Lernen fürs Individuum leichter wird und wie kann man mit Reverse-Mentoring auch Vorstand und das Top-Management dann entsprechend mit begleiten. Das habe ich lange Zeit gemacht und parallel noch eine eigene Firma gegründet mit meiner damaligen Partnerin Sophia zusammen, Mountain Minds. Und da ging es um die Schnittstelle Achtsamkeit und Digitalisierung. Daraus ist dann auch dieses Buch entstanden. Also wie kann man eigentlich Technologie und diesen Fokus, wo und woran man gerade arbeitet, wie man gerade auch vielleicht mit sich selber und anderen im Kontext unterwegs ist, wie kann man das zusammenbringen? Weil wir oft das Gefühl hatten, das schließt sich so ein bisschen gegenseitig aus oder wird in diesem manchmal auch esoterischen Narrativ ausgeschlossen. Und parallel, also das waren dann eher Personalentwicklungs-, Führungskräfteentwicklungsformate, wo es um digitale Zusammenarbeit ging, die wir mit Mountain Minds gemacht haben. Parallel hat dann auch meine Arbeit für Metaplan begonnen. Und heute ist es so, dass ich viel mehr Organisationsentwicklung mache und viel weniger Personalentwicklung. Nicht, weil ich das eine weniger wichtig finde, sondern weil ich einfach auch gerade merke, wie groß der Hebel ist, wenn man einfach Strukturen verändert. Und bei Metaplan arbeite ich jetzt seit über 2 Jahren, 2,5 Jahren und das mit großer Freude, ja, was auch natürlich an dem Personal dort hängt und an der Möglichkeit, an so unterschiedlichen, ganz spannenden Herausforderungen in großen und kleinen Unternehmen arbeiten zu können.
Lukas, jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du neben deiner Tätigkeit damals bei Daimler, wo du dich mit Digitalisierungsstrategien beschäftigt hast, dann mit der Mountain Minds ein Herzensprojekt gestartet hast, wo es auch viel um digitale Achtsamkeit geht. Und du hast gesagt, naja, häufig wird das so in die esoterische Ecke geschoben. Wie kam es denn dazu, dass du dich aus einer Digitalposition auf einmal mit digitaler Achtsamkeit beschäftigt hast?
Also wir erinnern, das Buch ist 2021 entstanden und veröffentlicht worden im Belz Verlag. Kann man natürlich auch heute noch bestellen. Ich glaube, die hatte ich sogar eins geschickt.
Absolute Leseempfehlung an dieser Stelle. Sehr spannend geschrieben und vor allem man nimmt extrem viele Alltagstipps und Tricks mit.
Danke, dieses Phishing for Compliments, das klappt einfach immer wieder. Auf jeden Fall, ich glaube, das Thema ist heute noch aktuell und es hat damals aber an Relevanz gewonnen, weil wir erinnern uns noch so dunkel, da gab es ja so eine kleine Pandemie direkt davor und viele Menschen, die vielleicht auch davor entscheiden konnten, weil sie vielleicht auf Führungsebene gearbeitet haben, dass alle um sie rum im Büro sein müssen, wurden damit konfrontiert, dass sie auch digital arbeiten müssen, dass sie digital führen müssen, dass sie in Remote-Situationen zusammenkommen und sich nicht immer raussuchen konnten, was passiert noch vielleicht alles auf meinen vielen Bildschirmen. Und meine Wahrnehmung ist bis heute, dass man manchmal Achtsamkeit und ich schaue auf mein Smartphone oder auf meinen Laptop, dass man das so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Also man ist entweder achtsam oder man ist digital unterwegs. Und wenn man sich aber mit der Achtsamkeit auseinandersetzt, und das war auch der Teil, den Sophia sehr, sehr stark in dieses Buch reingebracht hat und auch in unser Unternehmen, auch von der psychologischen Seite, dann geht es bei Achtsamkeit eigentlich vor allem um diesen bewussten Fokus im Hier und Jetzt, ohne zu werten. Und wenn man dieser Definition folgt, dann ist es eigentlich erstmal egal, ob ich jetzt sehr bewusst mich entscheide, eine WhatsApp von dir zu lesen. Und erst auch mal gar nicht werte, sondern sage, okay, was hat mir Julian jetzt geschrieben? Vielleicht dann versuche herauszufinden, antworte ich jetzt oder ist das jetzt gar nicht wichtig? Aber ich entscheide mich, in welchem Moment ich da drauf schaue. Und das genauso natürlich, wenn ich einen Spaziergang im Wald mache und dann wirklich dort bin und nicht an den Streit mit meinem Vater gerade nachdenke, ja, während ich jetzt im Wald bin, wenn ich mich dazu entschieden habe, im Wald zu sein, vielleicht da die ganzen Eindrücke aufzunehmen. Insofern ist das erstmal ein Thema, was ortsunabhängig ist und auch gar nicht abhängig davon, ob ich digital oder analog unterwegs bin. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, es auch so zu beschreiben, weil wir insbesondere in diesen fast unbeschränkten Möglichkeiten, die wir im digitalen Raum haben, noch viel mehr darauf angewiesen sind, dass wir uns bewusst entscheiden, wo wir es gerade mit unserer Aufmerksamkeit sind, weil einfach alles nur noch ein Mausklick entfernt ist und dann kann ich nochmal 10 Tabs aufmachen, aber ich werde vielleicht auch nicht irgendwie produktiver oder glücklicher damit.
Hast du vielleicht ein, zwei konkrete Tipps und Tricks, die du hier auch im Podcast teilen kannst, um selbst die digitale Achtsamkeit ein bisschen zu trainieren? Weil ich glaube, fast jeder, der uns gerade zuhört, kann sich damit gut identifizieren. Ah, ich kann noch einen Tab aufmachen und ich könnte hier noch was lesen und dann kommt da noch eine Push-Benachrichtigung, wie man dort auch ein bisschen einen Überblick behält und für sich selbst diese Achtsamkeit im digitalen Raum fördern kann.
Also erstmal muss man, glaube ich, auch anerkennen, auch mir geht das so. Also auch natürlich, ich verliere mich manchmal irgendwie im Scrollen von Nachrichtenströmen auf LinkedIn oder in anderen Medien. Das geht gar nicht darum, dass man da vielleicht irgendwie so eine asketische, perfekte Lösung entwickelt, sondern sich immer wieder auch hinterfragt, was will ich denn eigentlich jetzt gerade machen? Was ist mir jetzt auch wichtig? Und es dann möglichst auch zu tun. Und nicht nur, weil es die unendliche Geschichte auf den sozialen Medien gibt oder auch in der Nachrichten-App. Nachrichten haben ähnliche Wirkung auf uns, dass wir immer weiter scrollen können und dann nochmal irgendwie erfahren, was jetzt gerade vielleicht in Süditalien passiert oder wo auch immer. Dass man das einfach sehr, sehr bewusst macht. Und ein Schritt, der sich, glaube ich, mittlerweile auch rumgesprochen hat, aber in Organisationen erstaunlich häufig nicht gemacht wird, ist, dass man alle Notifications ausmacht. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir sowieso, also wenn wir Schreibtischtäterinnen und Täter sind, oft genug in unser E-Mail-Programm reinschauen oder auf unser Handy. Da gibt es sehr gute Studien, wie häufig wir eigentlich unser Smartphone in die Hand nehmen und dann gar keine Aktion daraus folgt, sondern wir schauen nur kurz, dann sehen wir, eigentlich bin ich ja jetzt im Meeting, jetzt hat mir aber der Julian noch geschrieben, eigentlich sollte ich dem antworten, aber jetzt kann ich ja gerade nicht, weil dann sehen die anderen, dass ich am Handy bin. Das heißt, so der allererste Schritt ist, dass man sich die Hoheit zurückholt, wann man welche Informationen an sich ranlässt, die asynchron eben aus einer anderen Welt gerade kommt, in der man unterwegs ist. Und das ist eigentlich sogar technologisch sehr gut machbar, indem man alle Notifications konsequent ausmacht und sie vielleicht auch überlegt, das ist der zweite Schritt, jetzt ins System rein, ob das in der eigenen Familie, im eigenen Familiensystem oder halt in der Organisation, in einem anderen sozialen System ist, was sind die schnellen und was sind die langsamen Kanäle? Dass ich mich auch in meinem Umfeld einige und sage, E-Mail ist jetzt vielleicht nicht die Erwartungshaltung, dass ich da innerhalb von einer halben Stunde antworte. Wenn es sehr dringend ist, dann haben wir zum Beispiel bei Metaplan Slack. Ja, also da ist klar, dass ich dann auch nach Projekten kanalisieren kann und zu meinen Arbeitszeiten, das kann ich ja auch nochmal einschränken, dass es jetzt nicht die Erwartung ist, wenn ich um 6 Uhr morgens irgendwie eine Nachricht bekomme, dass ich innerhalb von 15 Minuten antworte. Aber wenn ich jetzt nicht gerade in einem Moderationsworkshop-Kontext bin, dann ist die Erwartung, dass ich da schneller bin, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail bekomme. Und das ist so der zweite Aspekt, dass man sich, wenn man sagt, man hat erstmal die Notifications aus, man hat dann vielleicht verschiedene Kommunikationskanäle, dass man sich dann auch mit anderen einigt, was ist ein schneller Kanal und was ist ein langsamer Kanal und welche Kanäle schalte ich vielleicht auch ab, weil ich sie gar nicht brauche oder sie jetzt einfach mittlerweile nicht mehr eine Rolle spielen, ja. Also dass man einfach nicht versucht, alles zu bedienen. Vielleicht noch so ein dritter Hack, den hatten wir gerade schon angesprochen. Den hatte ich von Peter Bostelmann mal aufgeschnappt, weil er ja auch das Thema Mindfulness bei SAP reingebracht hat, damals aus dem Valley kommt. Und er hat sehr, sehr anschaulich geschrieben, dass man sich überlegen muss, an welchem Punkt, also zu welchem Zeitpunkt morgens man die Welt in sein Leben lässt. Also ist es wirklich, während ich im Bett liege und dann schon die ersten Nachrichten auf meinem Handy sehe und beantworte? Oder ist es wirklich nach dem ersten Kaffee, was wir ja gerade irgendwie vorgeschlagen haben? Und den Zeitpunkt bewusst zu wählen, dass ich vielleicht auch davor noch andere Dinge, die mir wichtig sind, also die ich selber entschieden habe, steuern kann, das ist eine große Leidenschaft und also eine große Kunst vielleicht auch, je nach Rahmenbedingungen, weil wer kleine Kinder hat, wird wahrscheinlich merken, die werden da nicht immer mitspielen. Aber das ist natürlich auch was man in einem organisationalen Setting gut vereinbaren kann. Also wann ist die Erwartungshaltung auch da, dass was beantwortet wird? Ja, muss das wirklich morgens schon das allererste sein, dass man interne Schriftverkehre beantwortet, digitale, oder ist das auch was einfach später erfolgen kann?
Sehr, sehr schöne Tipps. Und bei allen drei Punkten, die du gerade genannt hast, war sofort was dabei, wo ich mir auch gedacht habe, wow, das ist so simpel und so ein schöner, kleiner Alltagshack, den man direkt morgen mal ausprobieren kann. Und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer damit auch einladen, das mal auszuprobieren. Und Lukas, du hast gerade auch zwei Ebenen schon mal aufgemacht. Und zwar einmal die individuelle Ebene, was kann ich ganz persönlich machen, aber dann auch, ja, der Teil eines größeren Systems, der man immer ist, sei es in der Organisation, in der Arbeit, sei es aber auch in einer Familienkonstellation, dass man dort auch gewisse Regeln etabliert. Und das bringt mich jetzt wunderbar zu deiner aktuellen Leidenschaft, dem Thema der Organisationsentwicklung. Du bist jetzt seit mehr als 2 Jahren bei Metaplan und kümmerst dich dort um die Organisationsentwicklung bei euren Kundinnen und Kunden. Jetzt sind wir gerade aus einer Phase der Pandemie, wo es riesige Umwälzungen in den Organisationen gab, mit Blick aufs hybride Arbeiten und damit auf die Gesamtwertschöpfung, die getätigt wird. Was sind denn aktuell die größten Veränderungen, die du feststellst, wenn du auf deine Kunden gibst? Gibt es da vielleicht Blicks, gibt es dort vielleicht irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist so ein Metatrend, den ich gerade feststelle in der Organisationsentwicklung? Dich begeistert digitales Mindset und du fragst dich, wie man Mindset und Zukunftskompetenzen entwickeln kann? Dann habe ich etwas für dich. Mit der Mindset Navigator Plattform kannst du dein digitales Mindset und deine Zukunftskompetenzen wissenschaftlich valide analysieren und damit auch nachhaltig und langfristig über einen individualisierten Lernpfad entwickeln. Du kannst dir es so vorstellen wie das Navigationsgerät für Mindset und Zukunftskompetenzen. Erst kommt die Standortanalyse und dann der passgenaue individualisierte Lernpfad. Das Ganze kannst nicht nur du für dich selbst einsetzen, sondern auch in deinem Unternehmen, sodass dein gesamtes Unternehmen passgenaue Lerninhalte für die digitale Transformation bekommt, du immer einen Einblick hast, wo steht wer bei mir gerade in der digitalen Transformation und damit auch ein langfristig zielgerichtetes Lernen überhaupt möglich wird. Mehr erfährst du unter www.onestoptransformation.com. Viel Spaß damit.
Also ein Thema, was wir auf jeden Fall letztes Jahr schon festgestellt haben, wozu wir auch eine Studie veröffentlicht haben, die heißt Wie jetzt führen, warum mobile Arbeit Führung neu formt, ist, dass das Thema Führung im Kontext Remote Work lange unterschätzt wurde. Also ich glaube, das hat vor allem letztes Jahr und auch dieses Jahr dann nochmal für neue Erkenntnisse gesorgt, dass das sehr viel anspruchsvoller oder voraussetzungsreicher ist, gerade bei Firmen, die ein starkes Gravitationszentrum hatten, also die eine starke Zentrale und Präsenzkultur hatten in der Vergangenheit, wo aber in den Jahren 2020 und 2021 natürlich auch viele Mitarbeitende eingestellt wurden, die das gar nicht mehr gekannt haben. Und jetzt ist den meisten klar, dass man nicht das Rad zurückdrehen kann. Also ich glaube, die Überzeugung und das Bewusstsein, dass man jetzt nicht einfach wieder irgendwie 100% Office machen kann, die ist da. Es ist aber mittlerweile auch einfach bei vielen ist ja klar, dass 100% jeder entscheidet und jeder entscheidet jeden Tag neu, wo ich jetzt gerade arbeite. Und es ist ganz schwierig, vielleicht sich dann auch mal wieder zu einem Workshop zu treffen. Das macht auch nicht so glücklich. Und deshalb sind diese Fragen, also wie bestimmt man eigentlich seinen Arbeitsort? Was ist der Standard und was ist die Ausnahme? Wie kann man da auch tatsächlich Orientierung bieten als Unternehmen? Und wie verändern sich dann auch Beziehungen und Führungsbeziehungen? Ich glaube, das ist so ein Trend, der uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Und zwar vielleicht sogar nachhaltiger als aktuelle, sehr gehypte Diskussionen rund um künstliche Intelligenz.
Spannende These und eine These, mit der ich mich sehr, sehr gut auch identifizieren kann. Weil gerade wenn man das jetzt in Kontrast zu KI und Entwicklung in der künstlichen Intelligenz stellt, das ist ja wieder eine Technologie, aber am Ende des Tages arbeiten wir als Menschen zusammen und ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und wie wir gemeinsam leben, einen viel nachhaltigeren Einfluss haben wird, als es jemals irgendeine Technologie auch haben kann. Lukas, jetzt sind wir gerade beim Mindset Coffee Podcast und du weißt, mein Herzensthema ist Mindset, insbesondere digitales Mindset, was ja auch Persönlichkeitsdimensionen sind, die erfolgskritisch für den Umgang mit Transformation sind, aber eben immer auf einer individuellen Ebene andocken. Du kommst stark aus der Organisationsentwicklung. Schließt sich für dich Mindset-Entwicklung und Organisationsentwicklung aus? Und was ist dein Blick auf Mindset im Zuge von Transformationen von Unternehmen?
Also es schließt sich auf keinen Fall aus. Wo ich so ein bisschen hellhörig bin, das erlebe ich teilweise auch in meiner Arbeit, aber auch in meiner eigenen Vergangenheit, ist, dass man das Mindset als Entschuldigung nutzt, um Dinge, die in der Organisation vielleicht nicht gut gebaut wurden, auf die Mitarbeitenden abzugeben. Und dann höre ich so Sätze wie, ja, die haben halt alle nicht das richtige Mindset oder die bräuchten nur ein digitaleres Mindset, dann wäre das alles viel einfacher. Und was man in der Organisationsberatung feststellt, insbesondere wenn man diskursiv vorgeht, wie wir bei Metaplan, dass häufig Prozesse so verbaut sind, dass es eben nicht an der Haltung von Einzelnen liegt oder dass einfach die Kommunikationswege so ungünstig gebaut sind, dass einfach nicht klar ist, in welche Richtung man welche Spannung auflöst, die in Organisationen immer da ist. Also dass einfach nicht klar ist, wer hat jetzt mehr Recht. Und dann müssen sich die Leute immer wieder streiten, vielleicht in Arenen, die gar nicht dafür vorgesehen sind. Und dann ist es natürlich leicht, wenn man als Führungskraft, als Topmanagerin sagt, ja, das liegt ja alles nur am Mindset und hätte ich jetzt irgendwie viel offenere Leute, viel agilere Menschen, viel digital eingestelltere Leute, dann wäre das alles easy. Und wir stellen halt häufig fest, nee, das liegt nicht an den Einzelnen. Gerade, weil es ja auch sehr seltsam wäre, wenn man jetzt irgendwie in einem Bereich 500 Mitarbeitende hat und dann feststellt, die haben alle kein digitales Mindset, dann würde ich mir schon über den Recruiting-Prozess Gedanken machen, ja, ob das nicht dann vielleicht auch an anderen Stellen liegt. Und häufig ist halt der Punkt, dass wenn man genau genug hinschaut, dass man einfach strukturelle Unzulänglichkeiten findet, die ein bestimmtes Verhalten begünstigen. Und das wäre vielleicht jetzt nach diesem langen Monolog der Schluss, dass ich davon überzeugt bin, dass die Rahmenbedingungen, also die Verhältnisse, in denen wir arbeiten und in Organisationen können wir die ja auch durchaus gestalten, dass die einen viel größeren Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten, als umgekehrt. Also als das, was wir als Einzelpersonen mitbringen an unseren Arbeitsplatz, weil wir in solchen sozialen Systemen einfach auch super schnell lernen. Also was wird positiv sanktioniert und was wird negativ sanktioniert. Und daran richten wir uns in einem gewissen Maße auch in unserem Verhalten aus oder verlassen dann wieder diese Organisation.
Meines Erachtens ist das Verhalten, was am Ende an den Tag gelegt wird, ja immer die Kombination aus Persönlichkeitseigenschaften, in Klammern Mindset, und dann aber auch den Rahmenbedingungen, die vorherrschen. Und die werden natürlich in Unternehmen oder in Organisationen natürlich durch die Strukturen auch gegeben. Jetzt sagst du, der größere Hebel ist, die Struktur zu ändern. Da jetzt eine provokante Rückfrage. Bist du der Meinung, Verhalten kann komplett verändert werden, indem nur die Struktur geändert wird, ohne dass man auf individueller Ebene arbeitet? Oder muss das Hand in Hand gehen?
Also der Idealfall ist, dass es Hand in Hand geht. Nur wo ich halt sehr skeptisch bin, ist, dass ich mit einer individuellen Personalentwicklungsmaßnahme strukturelle Probleme löse. Also eine Transformation gerade von größeren Organisationen ist aus meiner Sicht sehr viel, viel abhängiger von struktureller guter Arbeit und weniger von der Maßnahme für Einzelsituationen. Ich mache auch zwei Beispiele, weshalb ich davon so überzeugt bin. Das eine ist, die Mindset-Arbeit, die steht dem Unternehmen nur bedingt zur Verfügung. Also ich kann dich ja nur bedingt zwingen, eine andere Haltung an den Tag zu legen. Ich kann aber durchaus Rahmenbedingungen schaffen, dass es vielleicht leichter ist, dass ich eben, und ich glaube, da seid ihr ja auch sehr gut unterwegs, also das ist ja auch eure Expertise, dass man sich anschaut, was braucht es denn, damit ein bestimmtes Verhalten oder auch ein bestimmtes Mindset einfach an den Tag gelegt werden kann, brauchst du da vielleicht Impulse. Und das sind Dinge, die mir zur Verfügung stehen. Aber wir wissen ja alle, das ist ähnlich wie beim Sport, wenn ich dir jetzt nur sage, hey, du solltest dich irgendwie gesünder ernähren und häufiger joggen gehen, dann wirst du das vielleicht nicht tun, wenn du einfach irgendwie einen Tagesablauf hast oder familiär beruflich so eingebunden ist, der das einfach total schwer macht. Also das eine ist, und da kann man durchaus, glaube ich, von einer Übergriffigkeit aussprechen, wenn man erwachsenen Menschen sagt, wie sie quasi eine Haltung zu haben oder zu sagen eben, du müsstest ein digitales Mindset bekommen, weil das einfach auch sehr auslegungsfähig ist. Das ist das eine, also dass Organisationen gar nicht so wirklich zur Verfügung steht. Und das andere, weshalb ich davon überzeugt bin, dass es auf jeden Fall auch die Strukturarbeit braucht und dass das vielleicht auch oft der schnellere Weg ist zum Ziel. Gerade in großen Organisationen sind individuelle Veränderungen sind sehr, sehr aufwendig. Also wenn ich jetzt irgendwie an meinen alten Arbeitgeber zurückdenke mit 300.000 Mitarbeitenden, bis ich da quasi ein digitales Mindset geschult habe, wie auch immer das dann aussehen mag, dann wird schon sehr, sehr kosten- und aber auch zeitaufwendig. Und das ist natürlich dann die Frage, ob das nicht dann besser ist und vielleicht auch wertschätzender den Mitarbeitenden gegenüber, dass man Rahmenbedingungen schafft, wo es gar nicht so verdammt schwierig ist, ein digitales Mindset an den Tag zu legen. Also das ist auch so, dann hörst du vielleicht bei mir raus, dass ich es auch einfach unfair finde, das auf das Mindset manchmal zu schieben, wenn man einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, irgendwie als Board, als Vorstand, um Rahmenbedingungen zu schaffen, wo es auch möglich ist, ja, dass man die Leute nicht irgendwie jeden Tag so frustriert, dass man sagt, ja, aber wenn du mit der richtigen Haltung unterwegs bist, dann kündigst du innerlich nicht. Und das hat einfach viel damit zu tun, dass das vielleicht auch in den letzten Jahren häufig so ein Reflex war. Also man weiß, dass die Arbeit in Organisationen ist immer eine Zumutung und dann irgendwie Leute reihenweise in ein Coaching zu schicken, das finde ich fast schon zynisch. Also dann halten sie das vielleicht noch ein bisschen länger aus, aber das macht ja nicht wirklich mehr Freude, dann zu arbeiten.
Meines Erachtens macht es sogar weniger Freude, weil wenn ich gegebenenfalls durch ein Coaching oder durch eine individuelle Maßnahme dann langsam feststelle, wo sind meine Potenziale, wo sind auch meine Stärken, die ich dann in der Organisation überhaupt nicht ausleben kann, dann wird ja der Frust erst größer. Von daher, ich bin absolut bei dir, es darf auf gar keinen Fall eine Ausrede sein, warum Dinge nicht laufen, dass man sagt, naja, das liegt am Mindset, sondern ganz im Gegenteil. Es muss die Struktur da sein. Gleichzeitig bin ich schon der Meinung, dass jedes Individuum in einer Organisation hat einen Einfluss auf die Organisation, hat am Ende auch einen Einfluss auf die Strukturen, wie sie geschaffen werden, aber auch gelebt werden. Ich möchte zum Thema Übergriffigkeit noch was sagen, weil da ist mir ein Punkt ganz wichtig, den zu betonen. Und Lukas, da haben wir absolut die gleiche Meinung. Ich finde es mega übergriffig, wenn man sagt, du musst dieses und jenes Mindset haben, weil das ist das Richtige. Das ist einfach nur meines Erachtens falsch, schlichtweg falsch, weil erstens, es gibt kein richtiges Mindset und zweitens ist das etwas so Individuelles, dass jeder Mensch ja dafür verantwortlich ist, sich selbst zu entwickeln. Und das kann ich nicht von außen erzwingen, sondern ich kann vielleicht Rahmenbedingungen schaffen und muss aber bei diesen Rahmenbedingungen, die ich da für mögliche Entwicklungen schaffe, immer berücksichtigen, dass es nicht das eine richtige oder falsche Mindset gibt, sondern man muss immer den Kontext betrachten. Was ist meine Situation? Was ist die Position? Und am Ende natürlich auch, was sind die Strukturen, in denen ich mich befinde und wie werden diese sich verändern?
Ja, doch. Kann ich nur zustimmen, nicken. Und idealerweise also in Organisationen, die das ja auch bei sich sehr gut gestalten, merkt man ja auch, dass es einfach eine gewisse Verschränkung oder Verbindung zwischen Organisationsentwicklung und Personalentwicklung gibt. Also dass man das durchaus auch immer wieder zusammendenkt, dass das eine gewisse Abhängigkeit auch hat. Und deshalb, ich glaube, es hat beides seinen Platz. Man sollte sich nur halt einfach darüber im Klaren sein, was kann ich mit welcher Maßnahme auch tatsächlich erreichen und was handle ich mir auch damit ein, wenn ich Dinge in der Struktur verändere oder wenn ich Menschen individuelle Entwicklungsangebote mache.
Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Was handle ich mir ein, wenn ich Veränderungen mache? Weil das ist ja meistens nicht sofort greifbar und sichtbar, sondern so eine Strukturveränderung dauert ja auch, bis sie am Ende zum Tragen kommt und wirklich wirksam wird. Ja. Lukas, du hast gerade gesagt, im besten Fall arbeitet hier Organisationsentwicklung und Personalentwicklung Hand in Hand. Hast du dort vielleicht ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, wo du sagst, hey, da ist es richtig gut gelungen, wo der Staffelstab nicht nur übergeben worden ist, sondern die ganze Zeit gemeinsam getragen worden ist?
Also ich kann jetzt keine Kundennamen nennen, aber ich habe ein IT-Unternehmen im Hinterkopf und da ist es tatsächlich auch in einem Bereich. Also das ist einfach ein Teil von People and Organization. Da gibt es ja auch viele moderne Züge, dass man einfach den früheren HR-Bereich in People and Organization zusammennimmt. Und ich glaube, das ist durchaus schlau. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Und ich würde auch sagen, Hand in Hand ist vielleicht zu viel. Da habe ich jetzt irgendwie einen Schritt zu weit gemacht. Aber dass es da eine Abstimmung und eine Abhängigkeit gibt. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Maßnahmen zusammenpassen. Also dass ich bei einer Strukturveränderung auch einfach drüber nachdenke, wenn ich jetzt die Organisation weiterentwickle, was schaffe ich für neue Rahmenbedingungen, wo dann auch Mitarbeitende auf einer individuellen Ebene vielleicht andere Angebote brauchen. Also dass die da nicht eben an dieser Organisationsveränderung vorbeigehen. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich jetzt bestimmte Maßnahmen in meinem Bildungskatalog habe, also große Organisationen tendieren ja dazu, das in einer eigenen Academy zu haben. Und wenn die sehr weit weg ist vom operativen Geschäft oder eben dann auch von dem Bereich, der Organisationsentwicklung macht, dann hat man auch manchmal Inhalte, die da gezeigt werden, die eigentlich gar nicht mehr zu den organisationalen Rahmenbedingungen passen. Und der Positivfall, den ich jetzt da einfach im Hinterkopf hatte, ist, dass das sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Also dass man das einfach mit berücksichtigt, dass die Leute auch voneinander wissen und entsprechend auch die Abhängigkeiten so angelegt sind, dass man eben an eine gemeinsame Chefin hier berichtet, wo klar ist, das eine wird nicht ohne das andere gemacht.
Finde ich ein tolles Beispiel, gerade weil ich auch immer wieder in Gesprächen mit verschiedenen Unternehmen feststelle, dass häufig leider Frust da ist, und zwar Frust in Richtung Personalentwicklung da ist, weil dann immer gesagt wird, naja, die hören uns gar nicht, in Anführungszeichen, und die machen sowieso das, was sie denken, was richtig ist, anstatt das gesamte Bild zu sehen. Also danke für dieses starke Plädoyer hier nochmal, dass man dort sich auf alle Fälle abstimmen muss und das ganzheitlich denken muss. Lukas, wir könnten noch ewig weiter diskutieren und ich würde trotzdem gerne mit Blick auf die Länge des Podcasts auch eine kleine Abrundung machen. Und zwar würde ich gerne nochmal auf deine individuelle Entwicklung eingehen. Du hast dich ja auch vom Großkonzern dann jetzt in die Beratung hin entwickelt, hast nebenbei noch ein Buch geschrieben, also ganz vielfältige Aktivitäten gemacht. Wie entwickelst du dich denn ganz persönlich weiter? Hast du irgendwelche Routinen, Entwicklungsroutinen und wo ziehst du deine Inspiration her?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Dinge. Da gibt es eine berufliche Seite, wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, mit so nicht nur klugen, sondern auch einfach empathischen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die halt einen ganz anderen Hintergrund haben. Also ich mache manchmal auch Witze, die auch einen wahren Kern haben, dass ich als BWLer bei Metaplan durchaus auch gemobbt werde. Aber eigentlich hat das was total Gutes, wenn man halt diese eigene Perspektive, die einfach über viele Jahre entstanden ist, aus dem Studium, dann im Großkonzern, wenn man die hinterfragen muss. Und das ist zum Beispiel ein Learning, das ich da hatte, dass ich früher davon überzeugt war, auch in meinem eigenen Erleben als Führungskraft, ich muss mit Begeisterung vorangehen und mit denen starten, die wollen. Und wenn das halt nicht klappt, dann habe ich es nicht irgendwie gut genug probiert. Und da hat halt die Organisationssoziologie eine viel nüchternere Perspektive drauf und sagen, nee, du kannst halt nicht alles mit Führung machen, das braucht auch die Struktur. Also im beruflichen Umfeld profitiere ich total davon, mit Menschen mit sehr anderen Hintergründen zusammenzuarbeiten als ich. Privat freue ich mich einfach, dass ich einen diversen Freundeskreis habe, der jetzt nicht nur in Stuttgart aus dem Großkonzernumfeld kommt, dass ich auch einfach einen Kontakt zu vielen Leuten aus der Heimat, aber auch aus Lateinamerika habe, wo es einfach ganz andere Karrierepfade und auch ganz andere Problemstellungen gibt, als wir uns manchmal hier irgendwie den Kopf zerbrechen. Und das ist für mich was total Schönes. Also auch den Sport, den ich mache, ob es jetzt irgendwie Laufen ist oder Bergsport, irgendwie Splitboarden, Snowboarden. Das sind so Dinge, wo man mit Leuten ins Gespräch kommt, die halt einen ganz anderen Hintergrund haben. Und das erdet durchaus, aber bringt mich auch dann immer wieder dazu, dass ich anders über Dinge da nachdenke und vielleicht nochmal eine andere Inspirationsquelle, noch einen anderen Podcast oder ein anderes Buch lese, als ich das davor getan habe.
Danke für das offene Teilen, auch wo du deine Inspiration hernimmst. Welchen Gedanken würdest du denn zum Abschluss einer Person mit auf den Weg geben, die sich selbst gerade in einem Kontext der Veränderung befindet, sei es privater Natur, sei es aber auch beruflicher Natur?
Ich glaube, das ist immer noch so eine Überzeugung, die mich schon so lange prägt, seit ich auch eben für Netzwerke in einer großen Organisation verantwortlich war. Also, dass man gerade in Veränderungsmomenten sich zielgerichtet in dem Umfeld vernetzt und seine eigene Arbeit, aber auch seine Fragen, seine Gedanken sichtbar macht. Und da bildet natürlich auch irgendwie Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, aber auch vielleicht, wenn jemand eher visuell ist, dann Instagram oder was auch immer, bietet eine tolle Chance, einfach nochmal auch zu schauen, was haben sich andere Menschen dafür schon Gedanken gemacht, mit wem kann ich mich jetzt vernetzen? Ah, da gibt es den Julian Knorr, der hat irgendwie auch schon mal vielleicht was in die Richtung gemacht, was jetzt für mich gerade interessant ist. Dann schaue ich mir an, was der so veröffentlicht. Vielleicht vernetze ich mich mit ihm, vielleicht treffe ich mich mit ihm auf einen Mindset-Coffee. Und das sind so Dinge, wo ich merke, dass mir zumindest dieser Austausch mit Menschen, die vielleicht auch manche Gedanken sich schon vor ein, zwei Jahren gemacht haben, dass mich das immer weitergebracht hat. Aber der Schlüssel dazu ist, weil wir alle mit begrenzter Zeit und Aufmerksamkeit nur unterwegs sind, dass ich es zielgerichtet mache. Also, dass ich mir davor überlege, was ist jetzt gerade für mich relevant, was ist spannend und dass ich mich um diese Themen herum mit neuen Menschen vernetze und einfach auch schaue, wer kann da nochmal Verbindungen schlagen, wo kann ich vielleicht auch noch so ein paar lose Enden und Verbindungen zeichnen, die ich vorher gar nicht im Hinterkopf hatte.
Ein starkes Statement zum Abschluss. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat riesig viel Spaß gemacht und toll, dass du zu Gast im Mindset Coffee Podcast warst.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.